der messianische Becher. An diesem Abend trinkt man aus Bechern, die beim Mahl zum Geschirr gehören, zum Essgeschirr. Aber dieser eine Becher, randvoll gefüllt mit Wein, aus dem darf niemand trinken. Er ist bestimmt für das Kommen des Messias. Wir sind in der Nacht, in Mitternacht aus Ägypten befreit worden. Und um Mitternacht einer Sederfeier wird der Messias erscheinen, ein jüdisches Haus betreten und nach diesem Becher greifen und daraus trinken und sich damit zu offenbaren. Ich will nur einen Hinweis geben. Wenn das geschieht, dann geht es wie ein Lauffeuer durch die Welt. Der Messias ist gekommen. Die Zeit unserer Erlösung ist nahe. In der Nacht, da er verraten war im Namen Jesus und so weiter, den Kelch und sprach: Dies ist das Neue Testament in meinem Blut. Gab ihnen denen und sprach: Trinket alle daraus. Und das bezieht sich auf den messianischen Becher. Denn wenn der Messias gekommen ist und daraus trinkt, dann dürfen alle daraus trinken. Und diese Formulierung, trinket alle daraus, ist das stärkste Indiz für die Bedeutung der Sederfeier in Beziehung zum Abendmahl. Die messianische Matza, süße Brot, wird gebrochen, versteckt. Wenn es wiedergefunden wird von einem Kind, wird sie nochmal in Stückchen gebrochen und wir essen alle davon. Und ich habe diese Feste Israel deswegen geschrieben, damit die Christen etwas davon erfahren und ihre Feste, zum Beispiel Pfingsten, noch viel besser zu schätzen wissen. Es sind auch die persönlichen Feste drin enthalten, wie das Fest der Beschneidung, von dem Sie heute noch über Abraham was hören, das Fest der jüdischen Konfirmation, Bar Mitzwa oder Bat Mitzwa, das Fest der jüdischen Hochzeit und die Trauerzeit, die Shiva-Sitzen. Und dann ein Büchlein, Jesus lehrt beten, das jüdische Vaterunser, hat die einzelnen Bitten, finden sich alle in der jüdischen Gebetstradition. Nur Jesus hat sie genial zusammengefasst in ein Gebet. Dann noch Gottes große Liebe. Wenn Sie wissen wollen, was darin steht, drehen Sie es um und lesen mal, was hinten drauf steht. Dann habe ich noch ein paar Dinge, Andenken aus Israel aufgelegt, die ich anbiete für Spenden. Ich bin immer noch verbunden mit einer sehr großen Gemeinde, die heute 400 Personen in Rishon LeZion umfasst. Und die brauchen ein großes Gemeindehaus. Und nicht nur ich gehe durch die Lande und bettel Geld zusammen. Also, diese Dinge werden verspendet, nicht verkauft. Schauen Sie mal, da sind noch zwei Handarbeiten, wie ich sie in Deutschland noch nie gesehen habe. Sie sind hergestellt von rumänischen jüdischen Christinnen, die, von denen ich eine ganze Menge gekannt habe. Meine Frau ist aus Rumänien und spricht auch Rumänisch. Nicht nur Deutsch, sie ist aus Siebenbürgen. Und sie hat immer bedauert, dass ich nicht stricken kann. Ich sitze oft neben ihr und gucke zu, nicht? Aber das kann auch sie nicht einmal. Das ist ein solches Kunstwerk. Sowas schenkt man einer Braut, wenn sie Hochzeit hat. Oder silbrige Hochzeit der Frau. oder goldene Hochzeit. Das hat eigentlich einen unschätzbaren Wert. Das ist eine Blume und die ist von Olgutza Smilovic gearbeitet worden, die ich schon in Bukarest kennengelernt habe, und dann ist sie jetzt im Altersheim für jüdische Christen in Haifa. So, dann sind noch ein paar Deckchen da, ein paar Glaskörper. Denken Sie daran, wenn Sie eine Spende geben, fragen Sie mich bitte nicht, was ich erwarte. Dann herrscht vielleicht betretenes Schweigen, wenn ich was sage. Also denken Sie selber dran, wie Sie das einschätzen würden, wenn Sie das selber gemacht hätten oder gekauft hätten. Und soweit das. Ich bitte Sie darum, ach so, die Blumen aus Israel zum Beispiel, Karten, die man für Glückwünsche verwenden kann. Die Aufnahmen stammen von mir, ich gebe gerne an. Und es sind schon etliche ausverkauft, die gibt es schon gar nicht mehr. Und sie werden auch nicht mehr nachgedruckt. Also das können Sie auch noch abräumen. Und vor dem Mittagessen packe ich zusammen, denn ich muss nach dem Mittagessen unbedingt möglichst schnell abreisen, aus bestimmten Gründen. Und nun darf ich die Technik bitten, einzuschalten. Ich hoffe, Sie haben mich gehört in der Ferne. Es geht jetzt darum, Ihnen die sieben Gottesoffenbarungen in der Abrahamsgeschichte vorzustellen. Ich brauche in meiner Bibelschule in Österreich, wo ich als Gastdozent jedes Jahr arbeite, dafür mindestens 3 Vorlesungsstunden. Ich habe jetzt nur eine Stunde zur Verfügung, das heißt nur noch eine Dreiviertelstunde. Ich muss es also ganz gedrängt machen und ich bitte um Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Ich sage die Texte vorher an, das heißt, Bruder Straub macht das. Sie können das notieren und ja auch nachlesen. Da werden Sie manches noch entdecken, worauf ich jetzt nicht kommen kann. Wir haben miteinander gestern eigentlich die erste Gottesoffenbarung gehört und erlebt, was an Aussagen, gehaltvollen Aussagen über das, was Glauben ist, drinsteckt. Bitte.
Jetzt aus 1. Mose 12, die Verse 1 bis 4a. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hat.
Wir haben gestern gesagt, die Geschichte von der Berufung Abrahams enthält folgende wichtige Aussagen. Erstens, Glaube ist Gehorsam. Ziehe aus! Zweitens, Glaube ist Vertrauen. In ein Land, das ich dir zeigen werde. Und drittens, Glaube Abrahams ist verbunden mit einem Unterwegssein. Abram wird auf den Weg geschickt. Von nun an ist er unterwegs, und wir erinnern uns an eine Aussage aus dem Neuen Testament. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir sind Pilgrim, Wanderer. Auch die Nachkommen Abrahams sollten das sein. Auch wenn sie in dem verheißenen Land wohnen, auch dort sind sie unterwegs im Glauben, einem großen Ziel entgegen, dem Shalom Gottes. Sie können sich hier nicht für die Ewigkeit einrichten, auch wir nicht. Wir haben eine andere Stadt als Ziel, den ewigen Shalom im Reich Gottes. Und verbunden ist das alles bei Abraham mit der Verheißung, ein Volk zu werden, nicht zu sein, zu werden. Ein ständiger Prozess von Generation zu Generation. Immer wieder Glaubensanfänge, immer wieder neu. Und die heilige Pflicht jüdischer Eltern ist es, den Kindern den Weg in den Glauben vorzubereiten, so gut sie es können. Und das alles soll zum Segen für die Völker werden, für die dann Hinzugeführten, Hinzugekommenen. Zweite Gottesoffenbarung. 1. Mose 12, 7 bis 9.
Da erschien der Herr dem Abram und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort dem Herrn einen Altar, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, so dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach zog Abram weiter ins Südland.
Ein Unterwegssein mit Stationen. Er ist am Ziel. Kanaan, Sichem, Eiche Moore. Und der Herr erschien dem Abraham. Dies Land will ich deinen Nachkommen geben. Es wird dem Abraham gezeigt. Und es geschah der erste Gottesdienst. Abraham baute dem Herrn einen Altar, dem Herrn, der ihm erschienen ist, und rief, verkündigte den Namen des Herrn. Altäre gab es auch früher genug. Die hat Abraham gekannt als Heide. Man hat auf diesen Altären geopfert, auch Leben geopfert, um Glück, Wohlstand, Bewahrung der Götter zu erreichen. Aber nun baut Abraham dem Herrn einen Altar. Er opfert gar nicht, aber er rief den Namen des Herrn an. Und damit wird Abraham Zeuge der Gotteswirklichkeit in einem heidnischen Land. Und für ihn ist der Altar ein Zeichen der Liebe und der eigenen Hingabe an den Herrn, dessen Wirklichkeit er kennengelernt hat, in seinem Wort. Hingabe und Verkündigung, das sind die Antworten der Glaubenden auf Gottes Offenbarung. Und so ist es geblieben, auch in unseren Kirchen. Und wenn wir daran denken, was eigentlich Gottesdienst ist, dann ist das zunächst einmal Gottesdienst an uns. Einmal will uns in jedem Gottesdienst Gott in seinem Wort begegnen, so wir hören können, so wir aufnehmen können. Und es geschieht ja auch oft, dass wir durch eine Predigt angesprochen werden, dass uns ein Wort aus dieser Predigt, ein Bibelwort bewegt, von dem wir nicht mehr loskommen. Gottes Geist wirkt. Begegnung mit Gott. Dann gehört zu diesem Gottesdienst die Gewissheit, dass Gott unser Beten hört. Und drittens, dass er über uns seinen Segen aussprechen lässt. Gottes Dienst an uns. Und unsere Antwort darauf, unser Dienst für Gott. Ein Dienst, weil wir Gott lieben, weil wir uns hingeben wollen für ihn, weil wir sein Wort leben wollen in unserer Familie, unter unseren Nachbarn, unseren Freunden und Bekannten und auch Fremden gegenüber. Unsere Dankbarkeit. Und ich meine immer, die fängt doch schon am Ausgang der Kirche an mit der Opferbüchse. Und ich bin immer beschämt, wenn nachher ein paar Leute dieses Opfer zählen. Für 50 Pfennig Dank für den Gottesdienst oder für eine Mark. Da sitzen 200 Leute in dem Gottesdienst und nachher zählen wir ein Opfer von 164 Mark. Für einen ganz bestimmten Zweck. Natürlich kann man seinen Dank auch anders zum Ausdruck bringen. Da gibt es ja genug Möglichkeiten in unseren Gemeinschaften und Kirchen. Dritte Offenbarung, 1. Mose 13, die Verse 14 bis 17.
Als nun Lot sich von Abram getrennt hatte, sprach der Herr zu Abram: Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du stehst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben, für alle Zeit. Und will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mache dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich's geben.
Wieder wird Abraham auf die Wanderschaft geschickt. Er durchzieht das Land in der Länge und in der Breite. Die Füße werden staubig. Man ist damals nicht mit Gummistiefeln gewandert, sondern mit Sandalen, barfuß. Wenn nicht ganz barfuß. Und Abraham ist es geboten, das Land kennenzulernen, mit seinen Füßen einzunehmen, mit diesem Land vertraut zu werden, es zu ertasten und zu kennen. Einnahme für das spätere Volk. alles Land, das du siehst. Und nun wird der Staub zum Gleichnis. So zahlreich wie der Staub sollen deine Nachkommen werden. Den kann man nicht zählen. Den kann man nur zur Kenntnis nehmen. Im Josua-Buch, Vers 24, Vers 3, Kapitel 24, Vers 3, da heißt es: Ich ließ ihn, den Abram, durch das Land Kanaan gehen. Und nun kommen wir gleich zur vierten Offenbarung im Kapitel 15. Die vierte Offenbarung ist die Mitte von sieben. Aber zwischen der dritten und vierten Offenbarung liegt die wundersame Geschichte der Begegnung Abrahams mit dem König Melchisedek.
Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus, und er war ein Priester des Gottes des Höchsten, und segnete ihn und sprach: Gesegnet seist du, Abram, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abram gab ihm den Zehnten von allem.
Den Hebräertext.
Und Hebräer 4, 7, 1 bis 3. Dieser Melchisedek aber war König von Salem, Priester Gottes des Höchsten. Er ging Abram entgegen, als der vom Sieg über die Könige zurückkam, und segnete ihn. Ihm gab Abram den Zehnten von allem.
Melech Sadik, König der Gerechtigkeit oder König der Gerechten, übersetzt König von Salem, König von Shalom, der König des Friedens. Meine lieben Schwestern und Brüder, das ist eine ganz wundersame Geschichte. Der Melchisedek, wie wir lesen, taucht plötzlich auf. Wir wissen nicht, woher er kommt, wo er herkommt. Wir erfahren nur seine Existenz, er ist plötzlich da. Ein Priester des Allerhöchsten. Wir haben doch gehört, vor Abraham hat niemand mehr was von Gott gewusst. Und jetzt ist plötzlich einer da, der Priester des Allerhöchsten. Was für eine geheimnisvolle Persönlichkeit, was für eine geheimnisvolle Geschichte. Und er überreicht dem Abraham Brot und Wein. Und diese Geste spielt nun im Judentum eine ganz bedeutende Rolle. Brot und Wein, Sinnbild des Lebens und des Segens Gottes. Brot, wir erinnern uns an ein Wort: Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Der Erde wurde Brot abgerungen, in Mühe und Plage, um am Leben erhalten, um Leben zu erhalten. Und wir erfahren etwas vom Wein, dass er des Menschen Herz erfreut. Nicht nur Arbeit, auch Freude am Leben und an dieser Welt als Lebensraum von Gott uns anvertraut, aber unter seiner Herrschaft. Wein und Brot, Zeichen der Schabbatfreude. Es gibt keinen Schabbat, den wir Juden feiern, ohne Wein und Brot. Wein und Brot, Zeichen der Pesachfreude. Es gibt kein Passafest ohne Wein und Brot. 8 Tage lang, besonders am Sederabend. Wein und Brot, Zeichen des Leibes und Blutes Christi, seines Opfers, seiner Hingabe, die Erlösung bedeutet. Es gibt 2 Segenssprüche über Brot und Wein im Judentum, die am Anfang immer gesprochen werden. Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der du Brot aus der Erde wachsen lässt. Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der du den Weinstock geschaffen hast. Schauen Sie, der Melchisedek wird an verschiedenen Stellen auch im Neuen Testament genannt. Und ich sehe in ihm einen Vorschatten, und das wird auch so ähnlich gesagt im Neuen Testament, ein Vorschatten auf Jesus Christus hier hin. Priester des Allerhöchsten. Brot und Wein, Zeichen des Opfers Christi in seiner Hingabe, die Erlösung bedeutet, damit durch seine Erlösten seine Gemeinde als Leib Christi in ihrer Hingabe und Opfer Erlösung werde, also Leben in der Welt, für die Welt. Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und wie in der 3. Offenbarung alles Land, das du siehst, in Verbindung gebracht wird mit der Fülle der Nachkommenschaft auf Erden, wie Staub auf Erden, so deutet sich eine weitere Dimension für den Abrahamssegen an. Der höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und nun die nächste Offenbarung.
Nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam, in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber: Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder, und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter: Mir hast du keine Nachkommen gegeben, und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Sieh gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, auf dass ich dir dies Land zu besitzen gebe. Abram aber sprach: Herr, mein Gott, woran soll ich merken, dass ich's besitzen werde? Und er sprach zu ihm: Bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Witter und eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er brachte ihm das alles und zerlegte es in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke, aber Abram scheuchte sie davon. Als nun die Sonne am Untergehen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abram. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach der Herr zu Abram: Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen erst nach 4 Menschenaltern wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken dahin. An dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abram und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Die Bibelstelle ist 1. Mose 15, 1 bis 18.
Der höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. In der vorangegangenen Offenbarung hatten wir den Blick auf die Erde gesenkt. Staub unter den Füßen. Und nun plötzlich eine ganz andere Dimension. Schau hinauf. Blick hinauf. Sternenwelt. Hier wird eine Dimension angesprochen, die keine irdischen Maßstäbe mehr hat. Kosmisch wird die Aussage. Das heißt, alle Welt, das All füllend wie die Sterne, so deine Nachkommen. Und nun werden folgende Aussagen angesprochen, die für das Leben Abrams und seiner Nachkommen als Volk Gottes, als Gemeinde Gottes von Wichtigkeit werden. Erstens, nicht nur aus Haran in Mesopotamien, sondern schon von Ur in Chaldea an war die Familie Abrahams, die Sippe Abrahams, eine herausgeführte, aber aus der herausgerufen Abraham wurde. 15, Vers 7. Schon von Ur an in Chaldea hatte Gott seinen Plan und sein Werk mit Abraham, ohne dass Abraham es das wusste. Herausgerufen und herausgeführt, das alles wird zum bleibenden Schicksal Israels gehören. Und dafür wird Ägypten ein Gleichnis sein und bleiben. Aus Misraim, das heißt Ägypten, hast du uns erlöst, aus dem Haus der Sklaven befreit. So fängt ein Gebet an, das vor allen Dingen in der Pesachzeit gesprochen wird. Herausgerufen, herausgeführt. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir sind unterwegs. Drittens, Leben unter Gott und Anerkennung seines Herrschaftsanspruchs heißt Hingabe in den Willen Gottes. heißt Opfer, wie das Opfer im rauchenden Ofen. Hingabe ist Ausdruck der Liebe. Hingabe heißt Preisgabe der eigenen Existenz und Existenzsicherung. Und Jesus sprach zu Petrus und Johannes: Folget mir nach. Und sie verließen alles und folgten ihm. Wo Hingabe als Preisgabe der eigenen Existenz und Existenzsicherung geschieht, da wird die Flamme, das Feuer Gottes, der Geist Gottes brennen und leuchten, umherfahren in seiner Gemeinde. Jesu Opfer, welch ein Feuer, welch ein Brand. Ein eschatologischer Brand wird in seiner Größe und Hingabe für Israel entsprechend Erlösung bedeuten. Heute oder morgen. Heute oder dann, wenn er wiederkommt. Und das Ziel aller Wanderung, alles unterwegs sein, der große Shalom Gottes erreicht ist. Wo das schon heute geschehen kann und geschehen darf, da wird Gott zum Schild und zum großen Lohn. Erster Vers im 15. Kapitel. Und dafür ist das Zeichen, das Sie hier sehen. Der Schild Davids, Magen Davids, weist auf diesen Vers hin: Schild und großer Lohn. In der Treue unter Gott zu leben, da wird Gott Schild und Lohn. Wenn wir ihn nach dem Durchzug durch das Tor des Sterbens und Todes erreichen und von ihm empfangen werden. Ich bin dein Schild. Fünftens, und da wird Gott das Land mit Abraham und Israel teilen. Vers 7, dass ich dir zu besitzen gegeben habe oder gebe. Aber denken Sie bitte daran, dass da noch etwas ganz anderes im 5. Buch Mose steht, nämlich im 28. Kapitel. Da wird vom Segen und Fluch über Israel gesprochen. Vom Segen, wenn es in der Treue Gottes in diesem Lande leben wird. Und zum Fluch, wenn es das nicht tut, dann wird ihm das Land genommen. Ich kann jetzt viel, viel Beispiele bringen, aber eins hat mich sehr erschüttert. Ich kenne einen Rabbiner in Israel, der auf die Frage, warum der Holocaust die Shoah sein musste mit 6 Millionen Toten unseres Volkes, warum? Frage meines Onkels. Und die Antwort war aus dem jüdischen Gebetbuch: Um unserer Sünden willen. Um unserer Sünden willen wurden wir aus unserem Lande vertrieben und von unserem Boden entfernt. Um unserer Sünden willen. Ein schweres Bekenntnis. Ich würde es keinem Christen empfehlen, das nachzusprechen. Vor allem keinen Christen in Deutschland. Aber ein frommer Rabbiner, der wusste die Erklärung, so zu sagen. Und nun die fünfte Offenbarung in der Geschichte Abrahams, 1. Mose 17. Und jetzt müssen wir das ganze Kapitel hören.
Als nun Abram 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abram auf sein Angesicht. Und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich habe meinen Bund mit dir, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen, und auch Könige sollen vor dir kommen. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass ein ewiger Bund sei, so dass Gott dein und deinen Nachkommen Gott ist. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz, und will ihr Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham: So haltet nun meinen Bund, du und deine Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht. Das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Geschlecht nach dir: Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Eure Vorhaut sollt ihr beschneiden, das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Jedes Knäblein, wenn's 8 Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen, desgleichen auch alles, was an Gesinde ist im Hause geboren oder was gekauft ist von irgendwelchem Fremden, die nicht aus eurem Geschlechte sind. Beschnitten soll werden alles Gesinde, das dir im Hause geboren oder was gekauft ist. Und so soll mein Bund an eurem Fleische zu einem ewigen Bund werden. Wenn aber ein männlicher nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, wird er ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Und Gott sprach abermals zu Abraham: Du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen, und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen, und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und Sarah 90 Jahre alt gebären? Und Abraham sprach zu Gott: Ach, dass Ismael möchte leben und bleiben vor dir. Da sprach Gott: Nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak nennen, und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Geschlecht nach ihm. Und für Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen und über alle Maßen mehren. 12 Fürsten wird er zeugen, und ich will ihn zum großen Volk machen. Aber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak, den dir Sarah gebären soll, um diese Zeit im nächsten Jahr. Und dann hörte er auf, mit ihm zu reden. Und Gott fuhr auf von Abraham. Da nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle Knechte, die im Hause geboren und alle, die gekauft waren, und alles, was männlich war, in seinem ganzen Haus, und beschnitt ihre Vorhaut an eben diesem Tage, wie ihm Gott gesagt hatte. Und Abraham war 99 Jahre alt, als er seine Vorhaut beschnitt. Ismael aber, sein Sohn, war 13 Jahre alt, als seine Vorhaut beschnitten wurde. Eben auf diesem Tag wurden sie alle beschnitten, Abraham, sein Sohn Ismael und alles, was männlich war in seinem Hause, im Hause geboren und gekauft von Fremden, es wurde alles mit ihm beschnitten.
Es ist ein langes Kapitel, in dem sehr viel drin steckt. Ich will mich beschränken auf das Stichwort Beschneidung. Beschneidung, Sie können es lesen, ist ein ernstzunehmendes, blutiges Zeichen. Ein Zeichen für den Bund Israels mit Gott, aber auch für die Nachkommen Ismaels, heute die Araber, die, soweit sie Muslims sind, beschnitten werden. Denn Abraham ist auch für die Muslims im Koran eine Stammvaterpersönlichkeit. Aber mit Isaak will Gott seinen Bund schließen. Die Vorhaut am Glied des Mannes wird in einer bedeutsamen Zeremonie vom Schadchen durchgeführt. Der ist angestellt in einer synagogalen Gemeinde. Und von ihm wird verlangt, dass er das kann und Erfahrung hat. Denn ein falscher Schnitt kann zu einer lebenslangen Behinderung führen. Man kann aber heute auch sein Kind, seinen Sohn beschneiden lassen im Krankenhaus, was auch von Israelis getan wird, die gar nicht mehr glauben, sogar von Atheisten. Denn die Beschneidung gilt als Zeichen der Volkszugehörigkeit. Zu diesem Bund Gottes gehören auch die zur Familie von Abraham hinzugeführten, ehemals Fremdlinge. Und wenn Sie den Epheserbrief kennen, dann wissen Sie auch, wer wir als Hinzugeführte sind, obwohl wir nicht beschnitten werden müssen. Die Beschneidung ist ein einmaliges Ereignis und lässt sich nicht wiederholen und nicht mehr rückgängig machen. Und das war das Schicksal jüdischer Männer in der Nazizeit. Selbst in den Zügen, ich weiß das von einem Verwandten, als dann Kontrolleure von Deutschland Richtung Polen mit dem Zug fuhren, und sie hatten den Verdacht über einen polnischen Mann mit polnischem Ausweis, den haben sie dann genommen und gesagt, Hosen runter. Wissen Sie, wenn Männer beim Skatspielen diese Formulierung benutzen, ich weiß nicht, wer von Ihnen mal Skat gespielt hat, dann gibt mir das einen Stich durchs Herz, weil die überhaupt nicht wissen, wo die Formulierung herkommt. Und sie was ganz anderes meinen, nämlich die Offenlegung der Karten von der anderen Seite. Beschnitten sein ist das Zeichen dafür, dass Gott sein Eigentumsrecht an diesem Mann oder an diesem männlichen Kind proklamiert hat, mit der Beschneidung. Beschnitten sein aber heißt nicht, im Glauben an den Eigentümer leben. Und diesen Irrtum haben ja nicht nur die Propheten, auch Jesus und die Apostel im Neuen Testament bekämpft. Wenn man sich genügt hat, zu sagen, ich bin ja beschnitten, also gehöre ich zu Gott. Dazu gehört noch was ganz anderes. Es ist aber ein Zeichen, das mich eigentlich an meine Zugehörigkeit zu meinem Volk und auch damit zu Gott täglich erinnern soll. Schon beim Pinkeln in der Toilette oder im Wald. Und das will ja auch meine Verantwortung als Mann im sexuellen Geschehen erinnern. Ich kann und darf nicht gedankenlos umgehen oder mich von der sexuellen Leidenschaft beherrschen lassen und fremdgehen. Es erinnert mich daran, wo ich hingehöre. Und nun möchte ich erinnern, dass wir als Getaufte ein Geschehen erlebt haben, das auch nicht rückgängig gemacht werden kann. Das heißt nicht, dass ich als Getaufter in der Nachfolge Christi wirklich lebe. Aber sie sollen mich darauf hinführen, sie sollen mich daran erinnern, sie sollen mich darauf hinweisen, wo ich hingehöre. Nun möchte ich es Ihnen noch was zeigen. Wenn Sie das sehen wollen, können Sie nachher vorkommen. Wir haben zwei Stellen im Alten Testament. Eine, als Mose mit Zippora, seiner Frau, nach Ägypten wanderte, um dort seinen Auftrag auszuführen. Da geriet er mit seiner Frau in Bedrängnis. Denn der Sohn, der mitgeführt wurde, war nicht beschnitten. Und Zippora merkte, warum diese tödliche Gefahr jetzt auf sie zukommt. Wer nicht beschnitten ist in eurem Volk, soll ausgerottet werden. Der soll nicht mehr dazugehören. Da nahm Zippora einen Stein und beschnitt ihren Sohn. Glauben Sie ja nicht, dass das ein Faustkeil war. Das war ein steinernes Messerchen aus der Jungsteinzeit, denn die Abrahamsgeschichten fielen in der Zeit der frühen Bronzezeit, als man noch mit steinernen Messern gearbeitet hat. Und ich war bei Ausgrabungen in Israel immer sehr neugierig und habe dann aus dem Ausgrabungsschutt Übersehenes gefunden. Zum Beispiel diese zwei kleinen Messerchen aus Feuerstein. Scharf. Und da habe ich das verstanden. Dass es Beschneidungsmesser sein können, aber bestimmt auch Operationsmesser, habe ich im Museum von Jerusalem gesehen und gelernt. Normale Messer, um eine Hirschkeule zu zerteilen, sahen so aus. Als die Zeit der Wüstenwanderung zu Ende war, beschnitt Josua die jüdischen Männer mit einem Stein. Sechste Offenbarung, 1. Mose 18.
Der Herr erschien ihm in Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür des Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach: Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße waschen, und lasst euch nieder unter dem Baum. Und ich will euch einen Bissen Brot bringen, das ihr euer Herz labt. Danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knechte vorübergekommen. Sie aber sprachen: Tu, was du gesagt hast. Abraham eilt in das Zelt zu Sarah und sprach: Eile und menge drei Maß feinsten Mehles, knete und backe Kuchen. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab's dem Knechte. Der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf von dem Kalbe, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er blieb stehen unter ihnen beim Baum, und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist Sara, deine Frau? Er antwortete: Drinnen im Zelt. Da sprach er: Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sara, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sara hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes, und sie waren beide, Abraham und Sara, alt und hochbetagt, so daß es Sara nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun ich alt bin, soll ich noch Liebe pflegen, und mein Herr ist auch alt. Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sara und spricht: Meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären sollte, da ich doch alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr, dann soll Sara einen Sohn haben. Da leugnete Sara und sprach: Ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach: Es ist nicht so, du hast gelacht. Da brachen die drei Männer auf und wandten sich nach Sodom. Und Abraham ging mit ihnen, um sie zu geleiten. Da sprach der Herr: Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen? Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und der Herr sprach: Es ist ein großes Geschlecht über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob's nicht so sei, damit ich's wisse. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Und er trat zu ihm und sprach: Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort vergeben, um 50 Gerechte willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, so daß der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter alle Welt nicht gerecht richten? Der Herr sprach: Finde ich 50 Gerechte zu Sodom, dann will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich doch Erde und Asche bin. Es könnten vielleicht 5 weniger als 50 Gerechte darin sein. Wolltest du denn die ganze Stadt verderben um der 5 willen? Er sprach: Finde ich darin 45, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr fort, mit ihm zu reden, und sprach: Man könnte vielleicht 40 darin finden. Er aber sprach: Ich will ihnen nichts tun um der 40 willen. Abraham sprach: Zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede. Man könnte vielleicht 30 finden. Er aber sprach: Finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden. Man könnte vielleicht 20 darin finden. Er antwortete: Ich will sie nicht verderben um der 20 willen. Und er sprach: Ach, zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal mit dir rede. Man könnte vielleicht 10 darin finden. Er aber sprach: Ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden. Und Abraham kehrte wieder an seinen Ort zurück.
Auch wieder ein langes Kapitel mit verschiedenen Aussagen, die alle von großem Gewicht sind. Und das Merkwürdige ist, das fängt an mit drei Männern. Aber die drei Männer sprechen nicht im Plural, sondern im Singular, in der Einzahl. Und die orthodoxe Kirche im Osten, in Russland, die hat immer gerne diese Geschichte in ihren Ikonen wiedergegeben. Da sind drei Engel zu sehen. Und sie haben dieses Gleichnis übertragen auf das, was wir mit der Dreieinigkeit verstehen. Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Und für die Juden ist diese Geschichte ein Zeichen für gebotene Gastfreundschaft. Der Abraham empfängt ja fremde Männer, die er gar nicht kannte. Lädt sie ein. Sarah im Zelt muss arbeiten, muss also ein Mahl bereiten. Es wird ein Tier geschlachtet, zubereitet. Und Abraham setzt sich nicht mit den Männern an einem Tisch, sondern steht, um sie zu bedienen. Da gibt es ein wunderbares Gleichnis im Talmud, in der rabbinischen Lehrtradition. Dass nun wir nun an eine Dreieinigkeit Gottes glauben, ist natürlich für jüdische Menschen ein Ärgernis. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und so haben sie dann das jüdische Grundbekenntnis formuliert: Shema Yisrael, Adonai Elyanu, Adonai Echad. Und für das Wort Echad sagen sie einzig: Der Herr, unser Gott, der Herr, ist einer. Und Echad heißt aber in Wirklichkeit einzigartig, nicht einer. Und halten uns dieses Bekenntnis gerne entgegen. Und ich müsste jetzt auf die Namen Gottes hinweisen und jeden Namen Gottes, wie er in der Bibel erscheint, erklären. Aber mir fehlt jetzt die Zeit. Ich möchte nur auf einen, auf Elohim, die Gottheit. Und Gottheit ist nicht nur einer. Man kann das Wort Elohim auch übersetzen, die Götter. Dann steht in diesem Kapitel im Vers 19, die Söhne Abrahams werden den Weg Gottes hüten. In einem Weg ist man unterwegs. Auf dem Weg Gottes ist man mit Gott unterwegs. Man ist noch nicht am Ziel. Man geht auf Gottes Weg zu in dieser Welt. Aber das habe ich ja nun schon ein paar Mal versucht zu erklären. Und dann fällt uns auf, in welchem Vertrauensverhältnis Gott mit Abraham steht. Gott lässt mit sich handeln. Von 50 runter bis auf 10 Gerechte. Wir können Gott in den Ohren liegen, unentwegt. Wir haben über Jesus Christus ein Vertrauensverhältnis zu seinem Vater. Wir dürfen das. Und wir können der Not eines Kindes, über der Not eines Kindes, Gott anschreien, Tag und Nacht und immer wieder, in der Hoffnung, dass etwas geschieht, und wenn nicht, dann ergeben wir uns in die Barmherzigkeit Gottes für die Zukunft, nach dem Sterben. Schauen Sie, und jetzt erkläre ich Ihnen einmal, warum in der orthodoxen Synagoge nur ein Gottesdienst stattfinden kann, wenn wenigstens 10 Männer da sind. Ja, das ist dieser Zusammenhang. Die 10 Minyan, die Mindestzahl. Bei 8 oder 9 muss der Chasan sagen, der Gottesdienst fällt aus. Und deshalb ist jede Synagoge bemüht, schon in, wenn man also in der Diaspora, in der Zerstreuung lebt und nur wenige Juden da sind, dass man sie bekniet, am Schabbes zu kommen, wegen der Zehnzahl. Nun, die 7. und letzte Offenbarung Gottes. Und da möchte, ja doch, wir lesen sie, 1. Mose 22.
Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf dem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf, gürtete seinen Esel und nahm mit sich 2 Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am 3. Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinem Knechte: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knecht wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. Und es gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sicher sehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und es gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar. Und er legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und er reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben, tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Witter hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Witter und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man noch heute sagte: Auf dem Berge, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne im Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Und so kehrte Abraham zurück mit seinen Knechten. Und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham blieb daselbst.
Die Geschichte der Opferung Isaaks bildet den Höhepunkt der Abrahamsgeschichte. Alle Gottes Offenbarungen zielen auf diesen Höhepunkt hin. Das ist einmal die Bindung Isaaks auf dem Altar, der Opferstätte unter den Augen Gottes. Und so versteht sich Israel als auf dem Altar Gottes Gebundene in der Bestimmung seiner Hingabe an Gott und für Gott. Wieder ist es Gottes Wort, das im Leben Abrahams so zwingend wird, dass er sich an diesem Wort verliert. Denn das Opfer ist ja nicht nur der Sohn, Es ist ja auch der Vater, dem der Lebensinhalt genommen wird. Gottes Forderung ist es ja, dass er den so lang ersehnten, den so sehr geliebten, den, auf dem alle Verheißungen Gottes für die Nachkommenschaft Abrahams bauen, aber auch alle Segnungen hergegeben und hingegeben werden muss. Und das heißt totaler Gehorsam, der dem Abraham abgefordert wird. Gott sprach: Nimm Isaak, gehe hin und opfere ihn. Und es gingen die beiden miteinander. Wer die Dramatik dieser Geschichte aushält, der beginnt vielleicht zu ahnen, was den Juden die Heiligkeit Gottes bedeutet, die als Forderung auf Israel lastet. Der Begriff, die Scheu, sich dem Allmächtigen zu nähern, den Ernst seiner Gegenwart, unter der man zusammenbrechen und vielleicht auch verzweifeln kann. Denn in der Bindung Isaaks auf dem Altar Gottes hat auch Israel immer wieder sich selbst gesehen, wie ich sagte, sein Schicksal als Eigentum Gottes, seinem Eigentumsrecht und seinem Eigentumsanspruch ausgeliefert zu sein, total verfallen, verloren an Gott. Wir sind dein Volk, Kinder Abrahams. Ja, wie Isaak. Nachkommen Isaaks. Ich bin der Herr, dein Gott, Israel. Du bist mein Eigentum vor allen Völkern. Und deshalb verlange ich von dir Gehorsam, deine ganze, totale Hingabe in den Willen Gottes. Und das wird in der Tora gebend, 2. Mose 20, schon am Anfang deutlich genug gesagt. Unfassbar. Abraham hat diesen Gehorsam gebracht, sicher mit Furcht und mit Zittern, aber er tat, wie Gott es forderte. Er gab hin seinen Sohn und sich selbst. Er wusste ja nicht, was wir wissen, wie die Geschichte ausging. Aber er wusste auch, dass Gott selbst es wissen muss, wie er zu seinem Wort stehen will, mit den Nachkommen und Segnungen, wie es weitergehen wird. Abraham geht ins Ungewisse. Zu einem Berg, den ich dir zeigen werde. Erinnern wir uns an den Anfang, an die Abrahams Berufung. Gehorsam und Vertrauen. Vertrauen hat Abraham hier eingebracht. Das heißt, sich Gott zu geloben, seinem Herrn zu glauben. Hebräer 11, Vers 17. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab seinen einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte. Römer 4, 3. Abraham hat Gott geglaubt. Das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Er war ja gar kein Gerechter, sondern wurde ein Gerechtgemachter. Denken Sie an den Fehltritt Abrahams, als er seine Frau als Schwester ausgab, aus Furcht vor einem Herrn dieser Welt. Auch für Christen ist Abraham das Urbild und Vorbild des Glaubens. Gehorsam und Vertrauen als Forderung Gottes, das ist das Grundthema der Abrahamsgeschichte, die uns sagen will, was Glaube ist. Nicht sollte Gott gesagt haben, sondern er hat gesagt. In dieser Vater-Sohn-Geschichte aber sieht das Neue Testament noch einen ganz anderen Vater, einen ganz anderen Sohn. Hier wird vorgeführt, vollzogen und vollbracht, was in der Opferung Isaaks nicht vollzogen wurde, das totale Opfer, die totale Hingabe, sowohl beim Vater als auch beim Sohn. In der Abrahamsgeschichte heißt es, dass er seinen einzigen Sohn schlachtete. Welch furchtbares Wort. 22, Vers 10. Und zweimal lesen wir im Vers 12 und Vers 16, du hast deines einzigen Sohnes nicht verschont. Wörtlich wird das im Neuen Testament übernommen, Römer 8, 32. Gott, der seines einzigen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn hingegeben für uns alle. Abraham nannte die Stätte, da der Herr sieht. Daher man heute noch sagt, auf dem Berge, da der Herr sieht. Und so wurde der Berg Moria zum Tempelberg Israels, wo die Opfer stattfanden, die Brandopfer, die hingegebenen Widder anstelle Isaaks, anstelle Israels. Was da aber geopfert wurde und wird, bin auch ich, sind wir, als viele, die da gemeint sind. Was in Jesus geopfert wurde, sind wir. Darum, alle Priesterschaft in Israel geht auf Abraham zurück, der Hingabe im Bild der Stellvertretung durch den Widder vollzog. Aus Moria wird Golgatha, der Ort, an dem der Herr sieht, an dem Gott den Menschen sehen will in seiner Not, in seiner Schuld, in seiner Ausweglosigkeit, und der Ort, an dem der Mensch Gott sehen und verstehen lernen kann, den Weg erkennt, auf dem er allein gehen kann, mit dem Gott der Liebe, des Erbarmens, in seiner Hingabe, in seinem Sohn, anstelle Isaaks, an meiner Statt, das Lamm Gottes. Und er ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. 7 Tage der Schöpfung Gottes. Und es hieß, es war sehr gut. 7 Offenbarungen Gottes in der Abrahamsgeschichte mit dem Ziel, dass es wieder gut werde. Dankeschön.
Ich möchte zunächst Bruder Burchardt recht herzlich danken, dass er trotz seines Alters, seiner Krankheiten, er hat eine Herzoperation gehabt vor nicht so langer Zeit und wegen der persönlichen Situation nun trotzdem die Zeit sich nahm, hierher zu kommen. Er hat nämlich sehr viele andere Dienste abgesagt. Und wir freuen uns bei Israel-Konferenzen immer, dass er nun als Jude, der sehr viel erlebt hat und mit uns zusammengelebt hat, sein ganzes Leben hier in Deutschland, und uns deswegen sehr, sehr viel zu sagen hat, noch zu uns kommt. Herzlichen Dank. Ich freue mich auch immer, wenn ich beim EDI, dem Evangeliumsdienst für Israel, wo ich im Trägerkreis mitarbeiten darf, wenn wir da nun auf das Erbe von Bruder Burchardt zurückgreifen können, denn er hat ja diese Arbeit begonnen, die nach wie vor sehr segenreich getan wird und hauptsächlich den messianischen Gemeinden in Israel gilt und auf der anderen Seite aber in Deutschland eben das Wissen um Israel, das Wissen um den Glauben Israels verbreitet und so eine Bindeglied schafft, eine Brücke schafft zwischen hier und Israel. Wir freuen uns, und das ist eine so gesegnete Arbeit, dass wir immer in großer Achtung auch beim EDI auf die Zeit zurückblicken, wo Sie, Bruder Burchardt, es gegründet haben, als 25 Jahre lang waren Sie ja, als Geschäftsführer gearbeitet haben dafür. Ja, heute Nachmittag wollen wir dann ein etwas anderes Thema aufgreifen. Sie haben ja auf dem Programm gesehen, dass es einen Informationsnachmittag gibt. Und ich bin ausersehen worden, Ihnen einige Informationen weiterzugeben. Ich habe mich gestern mal etwas erkundigt, was wohl das Interesse ist. So ganz klar wurde es nicht, aber ich werde so einen Strauß von allem Möglichen zusammenstellen. Wir werden uns also um die Interessen und die Lage der israelischen oder messianischen Gemeinden zunächst mal bemühen, einiges zu erfahren, werden dann auch etwas vielleicht auf die augenblickliche Situation dieser Gemeinden eingehen, werden dann etwas noch dazu sagen, wie das Verhältnis zu den arabischen Christen ist. Das ist auch von Bedeutung für die messianischen Gemeinden. Und wir wollen so noch einen kleinen Ausblick, wenn es noch die Zeit erlaubt, in das Bevorstehende, in das nicht allzu weit Bevorstehende tun. Also, ich hoffe, dass Sie dann das Interesse haben, auch da dabei zu sein. Und anschließend will ich dann noch die Gelegenheit geben, auch Sie zum Fragen zu ermuntern. Denn um wirklich rauszukriegen, was Sie wissen wollen, muss man Sie ja zu Wort kommen lassen. Und das soll geschehen. Und dazu treffen wir uns heute 16:30 hier in diesem Raum. So, jetzt möchte ich da noch mit Gebet abschließen. Vater, wir danken dir auch für diesen Tag, für diese Vormittagsstunde. Wir danken dir für den Dienst von Bruder Burchardt, dass du ihn bis zum heutigen Tage so rüstig und lebendig an Geist und Körper noch zu uns geschickt hast, um etwas weiter zu sagen von seiner reichen Lebenserfahrung. Wir danken, dass wir uns scharen dürfen um dein Wort, dass du deine Gottesoffenbarung auch uns weitergibst. Dass wir mit offenen Augen erkennen dürfen, was deine Wahrheit ist, was deine Verheißungen beinhalten. Danke, dass du einen Blick gibst auch für dein Volk Israel, für die Aufgaben, die noch vor diesem Volk liegen, und auch für uns. Und wir danken dir für den Segen, den du immer wieder hier auf dieser Bibelkonferenzstätte auch spendest. Lob, Preis und Anbetung sei dir. Amen. Amen. Sollen wir noch was singen, oder?